Jedenfalls begrüße ich euch ganz herzlich und wir schauen einmal, was uns da heute erwartet. Vorweg einmal. Schauen wir mal. Ja. Also das habe ich so irgendwie als Überschrift kreiert. Ja. Demut schlägt Ehrgeiz, Rache und Machtgier. Ja, vielleicht erinnert es euch, unsere Predigten basieren jetzt seit 2 Wochen und auch in nächster Zeit auf dem 2. Buch Samuel aus dem Alten Testament. Vielleicht zur Einordnung, ja, wir schreiben in diesem Buch ungefähr das Jahr 1000 vor Christus. Das ist schon ziemlich lange her. Historisch gesehen befinden wir uns in der Epoche der Eisenzeit. Vielleicht habt ihr das irgendwann einmal in der Schule gelernt. Ja. Die Eisenzeit. Und ja, der Nahe Osten damals, also Israel und das Umland, ist irgendwie in einer Umbruchphase. Ja, die großen Reiche, Ägypten, Assyrien und so weiter, die schwächeln ein bisschen. Und so haben kleinere Staaten die Chance, sich einmal besser und eigenständig zu entwickeln. Und diese Geschichte aus Israel, die wir da anschauen, spielt also in dieser Zeit. In Israel selbst gibt es große Umwälzungen. Wir haben das ja schon gehört, aber zur Auffrischung. Sie hatten einen ersten König, Saul, und der ist in der Schlacht gegen die Philister gefallen. Jahre zuvor wurde schon ein junger Mann namens David vom Propheten Samuel zum König erwählt und gesalbt. Und es ist an der Zeit, dass dieser David sein Königtum antritt. Aber die Geschichte gestaltet sich schwierig. Wir haben letzten Sonntag etwas aus dem 2. Kapitel gehört. Und ich weiß nicht, ob ihr das gehört. Der Werner hat empfohlen, weil das viel Text war, dass man sich das Kapitel einmal durchliest. Jetzt frage ich nicht, wer das gemacht hat. Aber ich frage, ob ihr wisst, was da passiert ist. Hat irgendwer Ahnung, was ist in dem 2. Kapitel so grob passiert? Hat irgendwer eine Ahnung?
Kriege.
Kriege. Kriege. Ja. Israel und Juda. Genau.
Ja.
Das Ergebnis oder dieser Machtwechsel von 1. König Saul zum 2. König David, der hat sich hingezogen. Circa 2 Jahre lang. Krieg. Ja. Es herrscht Bürgerkrieg. Von den 12 Stämmen Israels hat sich eigentlich nur einer, nämlich der Stamm Juda, David angeschlossen. Aus diesem Stamm kommt ja übrigens David selbst. Der Rest hält noch zu Saul und in dieser Gruppe spielt ein Mann namens Abner eine wichtige Rolle. Abner, man könnte sagen, er war der General vom alten König Saul, der Heerführer. Und der macht einen Sohn des alten Königs, des früheren Königs Saul, zum König. Ish-Boschet heißt der Mann. Ja. Wir lesen außer in dem Kapitel kaum von ihm. Ja. Der junge König oder der neue König ist aber nichts anderes als eine Marionette des Feldherrn Abner. So ein bisschen zum Einordnen. Und der Schluss des 2. Kapitels, der zuletzt dran war, der schildert die Lage ganz gut. Der Krieg zwischen dem Haus Saul und dem Haus David zog sich lange hin. Wie gesagt, circa 2 Jahre. David wurde immer stärker und das Haus Saul immer schwächer. Und so steigen wir ein mit dieser Aussage in den nächsten Abschnitt. Kapitel 3 und 4. Ein langer Text. Ja. Ja. Wir werden den nicht lesen. Ich schätze mal, dass, wenn man nicht zu schnell liest, wird das schon mindestens eine Viertelstunde dauern. Und das will ich euch ersparen. Und ich werde daher versuchen, so einen eher komprimierten Überblick über die Ereignisse zu geben, was sich also da abspielt. Wenn man das selbst durchlässt, muss man sagen, eigentlich nichts für schwache Nerven, was da sich abspielt. Aber wenn man schaut, was sich heute auf der Welt abspielt, dann muss man sagen, der Mensch hat sich eigentlich seither kaum verändert. Die Mittel sind andere, aber der Mensch selbst hat sich leider nicht geändert. Das Kapitel beginnt, gibt uns einen kurzen Einblick in Davids Familie. So nur ganz lapidar aufgezählt. 6 Söhne hat er in der Zeit, wo er in Hebron residiert hat als König, 6 Söhne hat er bekommen. Von 3 dieser Söhne wissen wir außer den hier erwähnten Namen gar nichts. 3 andere haben sich zweifelhaften Ruhm erworben. Und die kommen dann im zweiten Buch Samuel später noch vor. Der eine ist der Amnon, der hat, glaube ich, seine Schwester vergewaltigt. Der Abschalom hat seinem Vater das Königtum streitig gemacht, einen Aufstand angezettelt. Und der Adonir, bei dem war es auch nicht viel anders. Also das Einzige, was man da sagen kann, als König war er vielleicht erfolgreich, als Vater seiner Söhne hat er vielleicht eher versagt, David, wenn die solche Entwicklungen dann vornehmen. Aber nun zu den eigentlichen Ereignissen. Was tut sich dann sonst noch in Israel? Ich habe mal hier eine Zwischenüberschrift, der Kampf der Generäle. Wir haben schon erwähnt, der eine ist der Abner, der war sozusagen der Generalstabschef von Saul, früheren König. Und dann kommt jetzt der Joab dazu, der hier im 2. Samuel am Anfang zuerst zum ersten Mal erwähnt wird. Und der hat die gleiche Funktion für den neuen König David. Ein Detail am Rande, der Abner war ein Neffe vom König Saul, der Joab ist ein Neffe vom König David. Ich weiß nicht, ob das eine Bedeutung hat, aber ich finde es irgendwie... Ja, genau, irgendwie interessant. Also die Leute haben sich damals schon, die Mächtigen haben sich die Leute ausgesucht, die irgendwie zu ihnen passen. Auch nichts Neues, ne? Das passiert auch heute. Nun, dieser Abner, wie soll man den Mann einordnen? Wir haben gelesen, Davids Macht und Einfluss nimmt immer mehr zu. Und der Krieg wendet sich zugunsten von David. Und der alte Fuchs, der Abner, der merkt, was los ist. Und er denkt sich, weiterkämpfen ohne Aussichten auf Erfolg? Nein. Er beginnt zu verhandeln. Er verhandelt mit dem König David, mit den verbliebenen anderen Stämmen. Er startet sozusagen eine diplomatische Friedensmission und letztendlich wird diese Mission von Erfolg gekrönt. Er trifft sich mit dem neuen König David, machen ein Festessen und schließen Frieden. Und Abner zieht wieder ab aus Hebron. Das ist einmal der Anfang der Geschichte. Und jetzt kommt der andere General, der Joab, auf den Plan. Der hat überhaupt keine Freude mit dem Friedensschluss und mit dem Abkommen. Warum? Er hat kein Vertrauen in diesen Plan und in diesen Menschen, in diesen Abner. Das hat sicher einen Grund. Weil dieser Joab hat noch eine alte Rechnung offen mit dem Abner. Oder zumindest glaubt er das. Während des Bürgerkriegs hat nämlich dieser Abner den Bruder des Joab im Kampf getötet. Während des Krieges. Das kann der Abner dem Joab nicht verzeihen. Und heimtückisch lockt er den Abner in eine Falle und ermordet ihn. Ja. Ganz typischer Meuchelmord, würde man heute sagen. Das sind nur so die Geschehnisse. Was sagt der König David dazu? Er meint, nein, das gefällt mir nicht. Er ist nicht damit einverstanden, mit dieser Tat. Ja. Und der David weint am Grab des Feindes. Er weint und er sagt, musste dieser Abner sterben, so wie ein schlechter Mensch stirbt? Also David hat den Abner schon hoch eingeschätzt, nicht als schlechten Menschen. Der Abner, ja, man könnte sagen, das war ein Guter, nur hat er das Pech gehabt, dass er auf der falschen Seite gestanden ist. Das ist einmal diese Geschichte, der Kampf der Generäle. Dann sozusagen ein Zwischenstück, schon wieder ein Mord. Nämlich dieser Marionettenkönig, der von dem erwähnten Abner eingesetzt worden ist, der wird nach Abners Tod auch ermordet. Seltsamerweise von den eigenen Gefolgsleuten. Die haben sich also irgendwas erhofft, ja, das haben sie eher aus Opportunismus wahrscheinlich gehandelt, haben sich erhofft, jetzt kann ich beim neuen König punkten, wenn ich die Gegner des Alten auslösche. Wie verhält sich David? Wieder überraschend irgendwie, ja. Für den David ist das keine Freudenbotschaft. Vielleicht erinnert ihr euch an den Anfang des Buches. Auch hier, David erhält die Nachricht vom Tod des Königs Saul. Und da hat sich einer vorgedrängt und glaubt, eine gute Botschaft zu überbringen. Ja. Aber im Gegenteil, David hatte Respekt. Ja. Der König Saul war von Gott gesalbt, von Gott gewählt. Ja. Und er hätte es nie gewagt, Hand an ihn zu legen. Und so sieht er auch die zwei Männer, die da den Sohn Sauls brutal ermordet haben, als böse Menschen. Ja. Und als Mörder werden sie bestraft. Ja. Noch sozusagen eine Fußnote jetzt, was in der Geschichte erwähnt wird, wird noch ein Nachkomme Sauls erwähnt, in dem Fall ein Enkel Sauls vom Davids Freund Jonathan, der Sohn. Der wird nur erwähnt, dass er ihn sozusagen gibt und der ist behindert, der ist gelähmt durch einen Unfall und heißt Mephibosheth. Auch der kommt in den späteren in der späteren Geschichte noch vor, aber sei hier einmal erwähnt. Ja, was fangen wir mit so einer Geschichte an, wo im Zentrum Mord und Totschlag steht? Was fangen wir damit an? Schauen wir uns noch die handelnden Personen noch einmal sozusagen in Streiflicht an. Und fragen wir uns ein bisschen, wie kann man da zu dem Titel kommen, Demut schlägt Ehrgeiz, Rache und Macht hier. Wir haben einmal den Abner noch einmal. Und hier die Behauptung oder gleichzeitig Frage, der Abner ein Guter oder doch nicht? Ein General, ein Feldherr, der vorerst treu zu seinem König hält. Auch wenn der König schon tot ist. Dies nicht unbedingt eine schlechte Eigenschaft, oder? Wenn man treu zu seinem sozusagen Befehlshaber steht. Ja. Dass er dann den Sohn Sauls selber irgendwie zum von ihm gesteuerten König macht, vielleicht wieder nicht so gut. Außerdem glaube ich, dass er ganz sicher gewusst hat, dass der Prophet Samuel den David schon längst zum neuen König eigentlich bestimmt hat. Aber er kann es nicht glauben und steht halt auf der falschen Seite. Letztlich aber trägt er zum Frieden bei. Er trägt zum Frieden bei. Und das ist der Wille Gottes, der Friedensschluss zwischen den Stämmen Israels und ein König für das ganze Land Israel. Er hat einige Zeit gebraucht, dieser Abner, aber schließlich hat er, wie man so bei uns sagt, die Kurve gekratzt. Ist ja nicht schlecht, wenn man spät aber doch draufkommt, was der richtige Weg ist. Ja, und auch David, das haben wir schon gehört, hat den Abner geschätzt. Nicht als schlechten Menschen. Und das ist, glaube ich, auch für uns eine gute Richtschnur zum Einordnen dieser Person, des Abner. Leider hat ein anderer diese Meinung nicht gehabt. Und noch einmal zum Joab, ein Neffe Davids. Er ist nicht einverstanden mit dem Friedensschluss und mit Abner sowieso nicht. Warum ist da so ein Hass? Warum ist da so ein Hass? Wir haben es schon gehört, während des Bürgerkriegs hatte Joabs Bruder Asael im Kampf mit Abner gestanden und Abner hat ihn getötet. Es war aber eine Kriegshandlung, ja. Und wie schaut, ist das ein Unterschied, ja? Ob man einen heimtückisch ermordet oder im Krieg in der Schlacht. Und wer die Geschichte nachlesen will, der wird es auch irgendwie bestätigt bekommen, dass der Abner nicht unbedingt diesen Mann umbringen wollte. Der Bruder des Joab hat den Abner in der Schlacht verfolgt. Er war ein guter Läufer, so wird es beschrieben. Und ist immer wieder dem Abner nach. Und der Abner hat zwei, dreimal gesagt, na, ich will das nicht, geh weg, kämpf woanders und so weiter. Ne? Und schlussendlich hat er mit dem verkehrten Ende vom Speer so irgendwie gestoßen. Ja? Und man kann sagen, wenn man mit dem verkehrten Ende vom Speer zustoßt, dann will man eigentlich nicht so wirklich töten, oder? Weil die Spitze, mit der eiserne Spitze ist auf der anderen Seite. Aber in der Hitze des Gefechts ist es doch passiert, dass der Abner, den Joabs Bruder Asael hat der geheißen, tötet. Ja, und seitdem sinnt Joab nur nach Rache. Ist das was Gutes, die Rache? Ich glaube, wir wissen es alle, dass Rache nicht gut ist. An anderer Stelle heißt es in der Bibel, dass Gott sagt, die Rache ist mein. Ja. Uns steht es nicht zu rächen oder zu richten. Ja, und Joab wird durch dieses Rachegefühl zum gemeinen Meuchelmörder. Nun, wir selber sind keine Meuchelmörder hoffentlich. Aber manchmal sind wir auch ein bisschen in der Gefahr, so Rachegefühle zu entwickeln. Ja. Manchmal will man es wem ein bisschen heimzahlen, ein bisschen wenigstens, ja. Wenn man gekränkt wird oder geschädigt. Ja. Oder wenn man wer auf der Autobahn so schneit, so ungut fährt, ja. Da kommen ja die niedrigsten Gefühle hoch, wenn man als Autofahrer unterwegs ist, möchte ich so sagen, ja. Da merkt man schon, naja, ganz gefeit ist man nicht. Dieser Joab ist schon ein wilder Typ. Ja. Er zeigt auch wenig Respekt vor dem König. Ja. Weil er hätte ja merken, er hätte ja mit dem zufrieden sein können, was David ausgehandelt hat mit dem Friedensschluss. Aber nein, er muss da das Heft in die Hand nehmen. Und dieser Joab wird uns eigentlich durch das gesamte zweite Buch Samuel hindurch begleiten. Immer wieder verschiedenste Aktionen. Ich glaube, der wird ungefähr 100 Mal erwähnt in dem zweiten Buch Samuel. Er war halt der General. Kriege hat es genug immer gegeben. Daher hat er immer was zu tun gehabt. Und er war General und Heerführer, solange David König war. Also so geschätzte 40 Jahre. Nicht kurz die Zeit. An seinem Verhalten muss man sagen, wenig Nachahmenswertes. Wenig Nachahmenswertes. Leider. Ein schlechtes Beispiel. Dann wird noch kurz erwähnt, ja, noch zu erwähnen, der Sohn Sauls, der Marionettenkönig, sage ich so einmal, ein unschuldiger Schwacher. Ja. Es wird eigentlich nicht viel von ihm berichtet, außer dass er nichts tun konnte. Er ist von den Ereignissen quasi überrannt, kann nichts sagen. Der Abner ist sein sozusagen Gönner und er, ja, sein Pech, dass er sich einsetzen hat lassen, ja, als solche Marionette. Trotz aller seiner Schwäche sagt aber David, ja, dieser Mann war ein gerechter Mann, ein rechtschaffener Mann. Unschuldig ermordet. Ja, aber jetzt zum Schluss zur Hauptperson. Unser König David, Hauptperson des ganzen zweiten Buches Samuel. Wie ich das so durchgeschaut habe, immer wieder mal mir gedacht, eigentlich erstaunlich inaktiv, der David in der Geschichte. Er schickt keine Mörder aus. Der hätte sicher irgendeinen Stoßtrupp ausschicken können, um die Gegner zu beseitigen. Ja. Wenn es der Abner geschafft hat, hätte es der David auch geschafft. Ja. Hat er aber nicht. Ja. Er war um Frieden bemüht und mischt sich nicht ein. Ja. Und als seine angeblichen Gegner ermordet werden, ist Davids Reaktion nicht Genugtuung, sondern Trauer. Ja, er hat das Richtige getan. Ja. Er hat das Richtige getan. Er hat sich nicht selbst überschätzt und hat vertraut darauf, dass Gott sein Versprechen einlöst. Du wirst König sein über Israel. Das war das, was ihm versprochen worden ist. Und er hat es nicht selbst in die Hand genommen, keine Waffe in die Hand genommen, jetzt, um jetzt seine Interessen, seine persönlichen durchzusetzen. Und die Leute von Israel, das Volk, hat es ihm gedankt. Wir haben nicht die Morde bejubelt, sondern wir lesen, dass sein Verhalten am Grab des Gegners, am Grab des Abner, das hat das Volk beeindruckt. Die echte Trauer, die er gezeigt hat. Ja. Deswegen, und ich würde auch sagen, die Demut, die er gezeigt hat, die Demut, sich einzuschätzen, realistisch, Gott gegenüber, den Menschen gegenüber, das Verhalten, das hat ihm sogar entscheidend geholfen bei seiner Aufgabe, nämlich König für ganz Israel zu sein. Ja. Die Mörder haben Schuld auf sich geladen. David hat es geschafft, König zu werden, ohne Schuld auf sich zu laden. In dieser Form, dass er vermeintliche Gegner, ja, brutal beseitigt. Er schafft es, dass er sein Königtum so richtig startet, ohne solche Hypotheken mit sich zu schleppen. Die Demut ist auch etwas, was uns im Neuen Testament nicht fremd ist. Im Philipperbrief lesen wir als Beispiel eine Empfehlung, wo der Apostel Paulus sagt, dass ihr nichts aus Ehrgeiz und nichts aus Prahlerei tut, sondern in Demut schätze einer den anderen höher ein als sich selbst. Die Selbsteinschätzung, das ist das Wesentliche bei der Demut. Die Selbsteinschätzung, wo ich Gott gegenüberstehe. Gott, der Schöpfer, ich, das Geschöpf. Dass man da die richtige, sozusagen das richtige Verhältnis, die richtige Einschätzung schafft. Und zwischenmenschlich auch realistische Selbsteinschätzung. Manchmal wird die Demut als Selbsterniedrigung empfunden. Das ist es aber nicht, das soll es auch nicht sein. Ja. Ich habe es ganz gut gefunden, oder manchmal findet man es gut, wenn man das so ein Gegenstück, das Gegenteil. Was ist das Gegenteil von Demut? Hochmut, ja. Oder Arroganz, ja. Wo man sich selbst überschätzt und den anderen gering schätzt. Oder gar verachtet. Demut heißt, ich begegne dem anderen mit Respekt. Oder wie es so schön heißt, auf Augenhöhe. Auch wenn es Unterschiede gibt, das ist ganz klar. Es gibt Unterschiede. Ja. Jung, alt, ja. Gescheit, nicht so gescheit, weiß nicht. Ja. Aber trotzdem, eine Begegnung in Demut ist dann vorhanden, wenn man sich es schafft, sich selbst richtig einzuschätzen im Verhältnis zum anderen. Und Gegenteil ist Arroganz. Ja. Wie verhalte ich mich? Ja? Glaube ich, dass ich besser bin als andere? Schätze ich mich höher ein? Das ist keine Demut. Von David, glaube ich, können wir ein bisschen Demut lernen. Er hat uns da was vorgelebt. Wenn es auch in dem Abschnitt nur vielleicht 2, 3 Sätze sind, die das beschreiben, aber das, glaube ich, können wir für heute sagen. Demut schlägt Ehrgeiz, schlägt Arroganz und Machtgier. Von David können wir ein bisschen lernen.